Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 9, Vers 24 bis Kapitel 10.
Und dieser Todfeind wird von Norden her Israel überfluten und überschwemmen, haben wir gesehen. Und was steht hier? Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Jetzt haben wir wieder Flüssigkeit, ja? Er wird überschwemmen und überfluten. Dieser Verwüster ist auch wieder der König des Nordens, beziehungsweise in Jesaja, der Assyrer, der Israel von Norden her überrennen wird. Nun schlagen wir auf in Jesaja 28. Eine Parallelstelle. Vers 14. Die Prophetie in Jesaja 28, 1 bis 13 ist schon erfüllt. Aber ab Vers 14 geht es um die Endzeit. Und da spricht Gott zu den Herrschern in Jerusalem. Und an der Spitze wird er der Antichrist sein. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geisel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Da wird auch von einem Bund gesprochen. Aber hier wird gesagt, ein Bund mit dem Tod. Der Ausdruck der Tod, das ist hier der Name für den kommenden Diktator von Europa. Das ist der Tod. Und sein Reich, das neue Europa, wird genannt Sheol, das Totenreich. Wenn man denkt, wie viele Kinder, wie viele hunderttausende Kinder werden in Europa Jahr für Jahr abgetrieben. Es ist eine Kultur des Todes, das neue Europa. Und da wird auch in der Politik gekämpft. Wehe die, die noch gegen Abtreibung sind. Und dieses Reich wird genannt der Sheol, das Totenreich. Und der an der Spitze, der Tod. Und nun sagen die führenden Juden unter dem Antichristen in Jerusalem, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Sheol gemacht. Warum? Wir haben da eine Gefahr. Wenn die überflutende Geisel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Europa wird uns schützen, wenn der König des Nordens, der Assyrer, von Norden her uns überrennen will. Aber sie sagen es klar, wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Israel sollte sich nicht auf Europa verlassen, sondern auf den Herrn Jesus. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, den wir aus dem Neuen Testament kennen, auf den Herrn Jesus hin ausgelegt, in 1. Petrus 2. Und übrigens auch die alten Rabbiner in ihren Auslegungen sagen, Vers 16 spricht vom Messias. Darum so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ein Fels in Zion, ein Fels auf dem Tempelberg. Kennen wir das? Ja, natürlich. Auf dem höchsten Punkt des Berges gibt es einen großen Felsen, heute im Felsendom. Aber das war der Ort, wo früher das Allerheiligste stand. Und von diesem Stein wird gesagt, er ist ein kostbarer Eckstein und gleichzeitig festester Gründung, ganz wörtlich. Ist ein Fundamentstein. Ja, die Südmauer des Allerheiligsten war nämlich auf diesem Felsen gebaut. Und so war dieser Fels das Fundament. Man sieht heute noch die Spur von der Südmauer des Allerheiligsten. Und die West- und die Nordmauer war schön entlang der natürlichen Kante dieses Felsens gebaut. Der wirkte so als Eckstein, der die Mauerlinien vorgibt. Und hier wird erklärt, eben dieser wahre Eckstein und dieses wahre Fundament, das ist der Herr Jesus, der Messias. Und in aller Not sollen wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und darum steht, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wir müssen nicht Hilfe suchen bei den Menschen, sondern in dem Herrn Jesus, in dem Messias. Und darum wird hier diesen Juden gesagt, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, ihr sagt, ein Bund mit dem Tod, das ist die wahre Zuflucht. Dieser Stein, der kostbare Stein, die festeste Gründung, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ich war die Gemeinde, ist ja gegründet auf diesen Eckstein, sagt Epheser 2, Vers 20. Wir kennen diesen kostbaren Eckstein. Denn Jesus, der die Linien in unserem Leben genau angibt. All unser Leben und auch die Gemeinde muss nach ihm ausgerichtet sein. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 17. Und ich werde, sagt Gott, das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Und der Hagel wird hinwegraffen, die Zuflucht der Lüge. Und die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden. Und euer Vertrag mit dem Scheol nicht bestehen. Wenn die überflutende Geisel hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch hinraffen. Denn jeden Morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Und es wird eitel Schrecken sein, die Botschaft zu vernehmen. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszuschrecken. Das sind schreckliche Bettler, nicht wahr? Wo man nicht mal gerade liegen kann. Diese kurzen Bettler, ja. Gut, für mich nicht so ein Problem, aber es gibt Leute, die sind normal groß, ja. Also normal heißt so wie die meisten. Ja, und da steht doch, das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Das sind grässliche nordische Decken, ja. Die so schmal sind, dass man sich nicht mal einhüllen kann. Ja, so wie das sein. Es gibt keine Zuflucht, keine Sicherheit, keine Geborgenheit mehr. Eben, dieser Bund wird Israel nichts nützen, denn der König des Nordens wird Israel überrennen. Zwei Drittel werden umkommen nach Sacharja 13, Vers 8. Schrecklich. Es wird eitel Schrecken sein, nur die Botschaft davon zu hören. Und ich möchte noch ganz kurz zeigen aus Joel 2, wie diese Armee vorgehen wird. Es ist grausam. Diese Armee wird gekennzeichnet sein von einer unvorstellbaren Brutalität. Joel 2, Vers 1. Stoßt in die Posaune auf Zion. Ah, stoßt in Schofarhorn auf dem Tempelberg. Das ist im dritten Tempel. Müssen die blasen. Stoßt in die Posaune auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Der Tag des Herrn beginnt mit der großen Drangsalszeit. Und dann nach 3,5 Jahren kommt der Herr Jesus als Richter der Welt. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Also da kommt von Norden her eine Armee so riesig, wie nie eine Armee gegen Israel gekommen ist. Und dann steht weiter, wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit hier nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und der Geschlechter. Vor ihm her, jetzt kommt's, verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Er hat in Israel 240 Millionen Bäume aufgeforstet. Und man exportiert heute Schnittblumen. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Alle werden einfach abgeschlachtet. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Rossen. Das sind nicht Rosse, aber sie sehen aus wie Rosse. Und wie Reitpferde, also rennen sie, gleich Wagengerassel. Hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge, gleich dem Prasseln der Feuerflamme, welche Stoppeln verziert. Sie sind wie ein mächtiges Volk, zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. Wenn man nur von dieser Armee spricht, kommen alle Angst. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer und sie ziehen an jeder auf seinem Weg, ihre Pfade wechseln sie nicht und keiner drängt den anderen, sie ziehen an jeder einzeln auf seine Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch und verwundern sich nicht. Sie laufen in der Stadt umher, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Also bis hin zum Häuserkampf wird das beschrieben. Also eine unglaublich bewegliche Infanterie mit enormer Eigenständigkeit in der Bewegung. Und so kann man weiterfahren. Und dann wird in Kapitel 2 gesagt, im dritten Tempel soll Israel eine Bußversammlung abhalten. Keine Opfer. Aber der Altar wird erwähnt, die Vorhalle des Tempelhauses, die Priester. Und sie schreien zu Gott, dass er eingreift. Und dann in Kapitel 2 immer noch greift Gott ein und wird Israel aus dieser Not befreien. Das ist der Herr Jesus, der dann nach 3,5 Jahren zurückkehrt. Auf dem Ölberg wird er kämpfen und wird Israel aus der Bedrängnis vor Assyrien befreien. Und jetzt noch ein Weihnachtstext. Micha 5. Was hat Weihnachten mit ISIS zu tun? In Micha 5, Vers 1 wird die Geburt des Herrn Jesus in Bethlehem beschrieben. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist der Herr Jesus, der Mann aus Bethlehem, das wird auch einmal der Herrscher in Israel sein. Und in Vers 3 sind wir in der Endzeit. Wie so oft in der Prophetie wird das erste und das zweite Kommen Jesu ganz nah miteinander zusammengebracht. Vers 3, und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde und dieser wird Friede sein. Also der Mann aus Bethlehem, das ist der gleiche, der einmal im tausendjährigen Reich regieren wird und Israel zur Ruhe bringt. Aber vor der Ruhe eben der große Sturm. Vers 4. Wenn Assyrien in unser Land kommen wird, das ist Assyrien, der König des Nordens. Wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden wir 7 Hirten, 8 Menschenfürsten gegen dasselbe aufstellen. Es wird nämlich so sein, die 144.000 in Moab, in Jordanien, die werden am Schluss noch zurückkehren und in die Endkämpfe eingreifen. Wenn der Jesus wiederkommt, man lese dazu Zacharia 9 und 10, da sieht man, wie der Herr Jesus vom Himmel her kämpft und der Überrest als Bodentruppe unten, von ihm oben geschützt. Sie werden 8 Menschenfürsten aufstellen gegen dasselbe und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assyrien erretten, wenn es in unser Land kommen und wenn es in unsere Grenzen treten wird. Dramatisch, ja? Der Herr Jesus, er wird uns vor Assyrien retten. Der Bund mit Europa, das bringt gar nichts. Das ist alles nur Falschheit und Lüge. Aber der Herr Jesus wird dann schließlich diese Rettung bringen vor Assyrien. und wir diesen Drittel aus der größten Bedrängnis in die Herrlichkeit des Reiches führen. Nun, das war eine weitere Ausführung zu nur diesem kurzen Satz in Daniel 9. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Und dann ist diese Übersicht vorbei. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 10. Daniel 10. Das ist jetzt ein ziemlich einfaches Kapitel. Da kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Im dritten Jahr Kores, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, welcher Belsazar genannt wird, eine Sache geoffenbart. Und die Sache ist Wahrheit und betrifft eine große Mühe oder einen großen Kampf. Und er verstand die Sache und bekam Verständnis über das Gesicht. Das dritte Jahr, das ist jetzt das Jahr 536 vor Christus. Und da wird Daniel wieder etwas mitgeteilt, eine göttliche Offenbarung, die er dann aufgeschrieben hat, in den Kapiteln 10 bis 12, die eine Einheit bilden. Und da wird wieder gesagt, er verstand die Sache. Schön. Er bekam Verständnis über die Vision, das Gesicht. Also da sehen wir wieder ein Daniel, der von Gott Verständnis bekommt. Warum? Weil er eben dem Herrn die Treue hielt in seinem Leben. Und dieses Verständnis hat ihn nicht stolz gemacht, sondern hat ihm erst recht Mut gemacht in den Schwierigkeiten, zuerst im babylonischen Hof, später am persischen Hof, treu zu sein. Und er hat ihm Gott noch mehr Verständnis gegeben. Das war wie eine Spirale. Diese wahre Erkenntnis führte zu mehr Treue. Und dieses mehr Treue führte zu neuer Erkenntnis. Und diese neue Erkenntnis führte zu mehr Treue. Das ist eine Spirale im Leben von Daniel. Vers 2. In selbigen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Daniel trauert. Und wir werden gleich sehen, diese Traurigkeit hängt wieder damit zusammen. Wie in Daniel 9, 3 Jahre früher, da hat er auch getrauert und hat die Sünden seines Volkes vor Gott gebracht. Hat sich eins gemacht mit dem Versagen des Volkes Gottes. Er hat nicht gesagt, seht die, sondern er hat sich eins gemacht mit dem Volk. Schaut, Herr, uns. Das ist die richtige geistliche Haltung. Sich eins machen mit dem Volk. Auch wenn er selber nicht an der Schuld beteiligt war, aber er gehört ja zu diesem Volk. Und er war traurig, wenn er sah das Versagen Israels auch damals. Und jetzt Vers 4. Und am 24. Tag des ersten Monats, das ist wieder übrigens der Monat Nisan, des religiösen Jahres. Ich weiß, es gibt ja in Israel 2 Neujahrfeste. Das religiöse Jahr, da ist eigentlich, das beginnt mit dem ersten Nissan im Frühjahr. Und das bürgerliche Jahr beginnt mit dem Monat Tischri im Herbst. Und darum, wenn heute von Neujahr gesprochen wird, dann spricht man normalerweise von Rosh Hashanah im Herbst. Aber das ist am 1.7. Es gibt eben 2 Kalender in der Bibel. Der Kalender ab der Schöpfung und der Kalender ab dem Auszug aus Ägypten. Und der ist um 6 Monate verschoben. Darum gibt es eigentlich 2 Neujahrsfeste in der Bibel. Und heutige Juden könnten sogar 3-mal Neujahr feiern, wenn sie noch unser Neujahr übernehmen würden. Ja, also das Spaß beiseite. Nur um zu sagen, also die ersten 2 Tage, da war das Neujahrsfest im Monat Nissan und das Neumondfest, das auch in 1. Samuel 20 an 2 Tagen gefeiert wird. Und dann ab dem 3. bis zum 24. hat er gefastet. Das sind diese 3 vollen Wochen. 21 Tage. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stroms. Das ist der Hiddekel, das ist der Tigris. und ich erhob meine Augen und sah. Und siehe, da war ein Mann in Linnen gekleidet und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas. Das ist ein ganz besonders wertvolles Gold. Und sein Leib war wie ein Chrysolith. Das ist ein Edelstein, Halbedelstein, der sieht so golden aus. Chrysolith heißt Goldstein. Hebräisch Tarschisch. Und sein Leib war wie ein Chrysolith. Und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes. Und seine Augen wie Feuerfackeln. Und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Kupfererz. Und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer Menge. Die Beschreibung ist ja frappant parallel zur Erscheinung des Herrn Jesus auf Patmos. In Offenbarung 1, Abvers 13. Augen wie Feuerfackeln, Füße wie Kupfererz, als glühten sie im Ofen. Und dieses lange Priestergewand, hier in Linnen gegürt, in Linnen und gegürtet. Also die Parallelen sind ganz verpannt. Und in Offenbarung 1, wie gesagt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und hier das Aussehen des Angesichts wie der Blitz. Also, wer erschien hier, Daniel? Das war der Sohn Gottes im Alten Testament. Und wir haben ja im Alten Testament an vielen Stellen solche Erscheinungen, wo Gott in einer Menschengestalt erscheint. Ich war Gott in seiner absoluten Gottheit, kann niemand sehen. Darum steht in 1. Timotheus 6, Vers 16, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Und trotzdem lesen wir im Alten Testament, dass Gott gesehen wurde. Hagar, 1. Mose 16, sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Jesaja sieht den Herrn auf hohem und erhabenem Thron in Jesaja 6 und Engel um ihn her. Er sieht Gott. Wie ist das möglich? Gott hat ja Mose gesagt in 2. Mose 33, man kann Gott nicht sehen und leben. Ja, Gott in seiner absoluten Gottheit hat noch nie ein Geschöpf gesehen. Das ist gar nicht möglich. Aber Gott konnte sich schon im Alten Testament offenbaren in einer Gestalt, die für den Menschen erträglich war. Und immer wieder sehen wir, wie ein Mensch erscheint. Zum Beispiel auch bei Abraham, 1. Mose 19. Drei Männer, zwei waren Engel, aber einer war der Herr selbst. Und Abraham meinte zuerst, das ist ein Wanderer und lädt ein, die Fremden. Erst später merkt er, das ist der Herr, der Richter der ganzen Erde. Und so haben wir viele weitere Beispiele, auch bei Richter Gideon, in Richter 7. Der erscheint auch ein Bote und plötzlich merkt er, das ist Gott gewesen. Aber er muss nicht sterben, weil er in einer erträglichen Gestalt erschien. Und diese Erscheinungen waren bereits eine Vorschattung, dass einmal Gott, und zwar Gott der Sohn, ein wirklicher Mensch werden würde. Wie das Johannes 1, Vers 14 sagt, und das Wort, das ja nach Johannes 1 bis 3 alles erschaffen hat, selber ewig ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott, der Sohn, kommt als wirklicher Mensch in die Welt. Und wenn man ihn kennt als den Menschen Jesus, kennt man den Vater. Und darum sagt dann auch Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. In seiner absoluten Gottheit. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, kam und hat den dreieinen Gott geoffenbart. Und eben hier bereits alttestamentlich wieder eine solche Gotteserscheinung. Und sehen wir, wie Daniel reagiert. Vers 7. Und ich, Daniel, allein sah das Gesicht. Die Männer aber, welche bei mir waren, sahen das Gesicht nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie und sie flohen und verbargen sich. Daniel ist überwältigt. Aber nur er sieht das. Er hatte noch Begleiter und die haben zwar den Schrecken mitbekommen, aber nicht wirklich, was er gesehen hat. Wie bei Paulus. er hatte auch eine Erscheinung vom Himmel her. Und wer war das? Der Herr Jesus. Und von Paulus sagt er, heißt es, dass er den Herrn Jesus gesehen hatte. Aber die Begleiter, die sahen nur ein Licht. Die sahen niemanden. Aber sie sahen das ein Licht. Und es heißt in einer Stelle, sie hörten die Stimme. Und an der Stelle heißt es, die Begleiter, sie hörten nicht die Stimme. Und dann kommen Leute und sagen, seht ihr einen Widerspruch? Ich mag mich erinnern, ich war auf dem Bahnhof als Teenager, habe ich da Traktate verteilt und dann gebe ich einem Mann ein Traktat. Das habe ich so gemacht, wenn ich auf den Zug warten musste, um nach Hause zu fahren. Ich habe ein bisschen die Zeit ausgenutzt. Und dann sagt er, ja, in letzter Zeit hätte er sich gerade so mit Widersprüchen in der Bibel beschäftigt. Er sei Theologe. Ich habe gesagt, ja, was zum Beispiel? Er hat gesagt, ja, in einem Bericht steht das so, bei der Bekehrung von Paulus, in einem anderen Bericht so. Und da habe ich ihm erklärt, ja, die haben quasi eben die Person nicht gesehen, aber das Licht. Und einmal steht, hören die Stimme mit Akkusativ und einmal steht, hören die Stimme mit Genitiv. Also, hören die Stimme, hören der Stimme. Und hören der Stimme, das drückt aus, sie hörten nur den Schall, dass einer spricht. Und hören mit Akkusativ, das heißt, sie, den Inhalt verstehen. Und darum steht, sie hörten der Stimme, sie hörten den Schall, aber sie hörten nicht die Stimme akkusativ. Sie verstanden nicht, was da gesagt wurde. Kein Widerspruch. Man muss nur die Bibel genau lesen. Ja, meistens reicht es im Deutschen genau lesen. Und dann gibt es manchmal Fälle, da muss man noch den Grundtext dazu nehmen. Aber das ist nicht der Regelfall. Also wenn einer meint, die Bibel versteht man nur, wenn man Hebräisch und Griechisch kann, das stimmt nicht. Eben weil wir so gute Übersetzungen haben. Ich staune immer wieder, wie präzis gerade eben die alte Elberfelder ist. Oder eben die 2003 von CSV. Ja, gut, jetzt fahre ich weiter. Also ganz parallel diese Erscheinung bei Daniel. Und das war auch der Herr Jesus, aber im Alten Testament. Vers 8, und ich blieb allein übrig und sah dieses große Gesicht. Und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe verwandelte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft. Ich war Paulus, Apostelgeschichte 9, hat 3 Tage nicht mehr gegessen. Das war seine Bekehrung. Bei Daniel war es nicht seine Bekehrung. Das war ein alter Mann, der den Herrn schon so gut kannte und plötzlich wird er vom Herrn ganz neu überwältigt, in einer Weise, wie das noch nie war. So war es ja auch bei Johannes. Das war auch auf Patmos ein alter Mann, vielleicht 90 Jahre alt. Und wer hat den Herrn so gut gekannt wie der Jünger Johannes, der sich selbst immer wieder nennt, der Jünger, den Jesus liebte? Weil er sich der Liebe des Herrn auch besonders bewusst war, mehr als die anderen Jünger. Aber in Offenbarung 1 sehen wir, er fällt wie tot nieder, als er die Herrlichkeit des Herrn sieht. Und bei Daniel also auch. Und da ist jetzt eine wunderbare Erfahrung. Man wird immer wieder neu vom Herrn überwältigt, wie lange man auf dem Glaubensweg auch sein mag. Es wird nie langweilig im Glauben. Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und machte, dass ich mich auf meine Knie und Hände empor wankte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, merke auf die Worte, die ich dir zu dir rede und stehe auf deiner Stelle. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Wichtig. Wir sehen Daniel 10, 11, 12, das ist eine Einheit, das gehört alles zusammen. In Kapitel 12 werden wir dann noch sehen, dass in dieser selben Vision, die da beginnt, da sieht Daniel nicht nur den Herrn, sondern er sieht auch Engel. Und nun ist es wichtig, in den Versen bis Vers 9, das ist der Herr Jesus. Aber in Vers 10, diese Hand, die kommt und ihn berührt, das Weitere macht klar, das ist die Hand eines Engels. Das ist nicht mehr der Mann mit dem Gesicht wie ein Blitz. Jetzt spricht ein Engel mit Daniel und er stärkt Daniel. Wir werden das gleich noch mehr sehen. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, merke auf die Worte, die ich zu dir rede. Wieder befiehlt er ihm, schau, du musst dein Verständnis richten, das heißt merken, Verständnis darauf richten. Er soll wieder aufstehen. Und Daniel steht auf. Aber sieht man diesen Namen? Daniel, du vielgeliebter Mann. Das hatten wir doch schon in Kapitel 9, Vers 23. Da hat Gabriel ihm gesagt, du bist ein vielgeliebter. Und das kommt nochmals in Vers 19. Da sagt ein Engel, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Ich chamudot, das heißt Mann der Schätze. Zu gut Deutsch, Schatzmann. Gibt es ja also jüdischen Familiennamen. Schatzmann, das ist Ish Chamudot. Also, du vielgeliebter, wertvoller Mann. Und eben ein Mann wie Daniel, der den Herrn liebt und sein Wort liebt und die Dinge Gottes verstehen will, der wird Schatzmann genannt. Das ist ein Schatzmann. Es gibt übrigens auch Schatzfrauen, ja? Natürlich, eben. Die so sind wie das Vorbild Daniel. Und jetzt Vers 12. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, das war also schon am 3. Nissan, jetzt ist der 24., ja? Vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Sehen wir, warum Daniel sich gedemütigt hat. Also er wollte vor Gott Buße tun und er wollte Dinge besser verstehen. Das waren die zwei Anliegen. Aber er hat dann gefastet und der Engel und die göttliche Antwort ist nicht gekommen, weil er 3 Wochen gefastet hat, sondern er war schon erhört worden vom ersten Tag an. Also man muss nicht meinen, man kann irgendwie durch eine besondere Art des Betens etwas verdienen. Aber er wollte damit ausdrücken, wie ernst es ihm ist. Und darum hat das Fasten seinen Sinn. Aber nicht durchs Fasten wird etwas verdient. Und darum ist das so schön, es ist von Anfang an erhört worden. Aber der Engel entschuldigt sich jetzt für die Verspätung. Engel können 3 Wochen Verspätung haben. Also nicht nur wir Menschen. Und jetzt schauen wir mal, wie das gekommen ist. Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich trug da selbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Aha. Also dieser Engel hatte am 3. Nissan im Himmel den Auftrag bekommen, geh zu Daniel, sollst ihm das erklären. Aber dann hatte er da auf dem Weg eine Konfrontation mit dem Fürsten des Königreichs Persien. Und das war so ein schlimmer Kampf. Erst als Michael kam und ihm half, kam es zum Sieg. Ah, jetzt sehen wir. Das ist natürlich nicht ein Perserkönig, dieser Fürst des Königreichs Persien, sondern das ist ein Engelfürst an der Spitze von Persien. Und zwar muss man sagen, ein dämonischer Engelfürst. Nicht wahr? In Epheser 6, Vers 12 wird ja erklärt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern wieder, ich zitiere direkt aus dem Bibeltext, Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Diese Kosmokratoren steht im Griechischen. Wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und in Vers 11 geht es um die Listen des Teufels. Also das macht klar, dass gefallene Engelfürsten, die mit Satan gefallen sind, dass die an der Spitze der verschiedenen Staaten stehen und wirken. Es gibt den Fürsten des Königreichs von Persien. Und wir werden sehen in Daniel 10, Vers 20, da sagt dieser Engel, da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren und mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Das geht also, der Kampf geht weiter. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Da gibt es noch einen anderen Engelfürst von Griechenland. Der will dann auch in den Kampf eingreifen. Das weiß er schon. Und jetzt sehen wir also, diese Kosmokratoren sind an der Spitze der Staaten. Und das heißt also, hinter den Herrschern in dieser Welt stehen dämonische Mächte. Und wie ist der Link? Ja, das wusste man schon in der Regierungszeit von Reagan. Da ist ja besonders bekannt geworden, dass da Wahrsager konsultiert wurden für Entscheidungen. In solchen Beispielen sieht man sogar sehr direkt, wie der Link ist von dieser Welt zur übernatürlichen Welt. Oder ein Alexander der Große, der hat Orakel befragt. Und da ist diese Führung ganz direkt. Aber das muss gar nicht unbedingt mit so direkten okkulten Methoden geschehen, sondern der Satan ist der Fürst dieser Welt und er führt die ungläubigen Menschen. Darum wird der Satan auch genannt in Johannes 12, Vers 31, der Fürst dieser Welt. Und noch schlimmer, in 2. Korinther 4, Vers 4 wird er genannt, der Gott dieser Welt. Und denken wir daran, in der Versuchungsgeschichte in Lukas 4, da sagt der Satan, nachdem er dem Herrn Jesus alle Reiche des Erdkreises gezeigt hatte. Wenn du dich vor mir niederbeugst, dann werde ich dir diese ganzen Reiche geben, denn mir sind sie gegeben. Und interessant, in Lukas 4 steht nicht einfach die Reiche der Erde, sondern die Reiche des Erdkreises, Oikumene. Und das ist in Lukas 2 der Erdkreis speziell der Ausdruck für das Römische Reich. Also, wer stand damals hinter Tiberius, Lukas 4? Der Satan. Hinter Kaiser Tiberius. Natürlich sagt Römer 13, dass Gott die Obrigkeiten eingesetzt hat. Bei Noah hat Gott eingesetzt, dass Menschen über Menschen regieren sollen. Das ist eine göttliche Institution. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass eben Engelfürsten diese Regierungen beeinflussen und steuern. Aber die Engel Gottes, die stehen im Kampf mit diesen. Also wir können das sehen, die Weltgeschichte ist eigentlich ein sehr kompliziertes Schachspiel. Auf zwei Etagen, nicht wahr? Normalerweise spielt man Schach auf einer Etage. Aber jetzt müssen wir uns vorstellen, zwei Bretter, Schachfiguren oben und Schachfiguren unten. Unten, das sind die Menschen, oben, das sind die Engel. Und da ist eine direkte Beziehung. Also ein Doppelschach, das muss man noch erfinden so. Und hier sehen wir etwas von diesem Kampf. Und jetzt sehen wir, der Engel Michael wird hier genannt, einer der ersten Fürsten. In Judas 9 wird Michael genannt Erzengel. Und Erz, das heißt Oberengel oder Engelfürst. Und er war einer der Obersten. In Offenbarung 8 wird zum Beispiel gesprochen über die sieben Engel, die vor Gott stehen. Die also quasi unmittelbar vor Gott stehen. Und Gabriel sagt von sich in Lukas 1, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Er ist einer dieser Engel da ganz oben, die vor Gott stehen, von diesen sieben Engeln. Aber eben, Michael ist einer der ersten Fürsten. Jetzt gehe ich weiter, Vers 14. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn das Gesicht und die Vision geht noch auf jene Tage. Nun, das macht klar, die ganze Prophetie, die jetzt folgt in Kapitel 11 und 12, die geht über die Geschichte hinweg, aus der Zeit von Daniel. Wenn wir sehen, vieles ist schon erfüllt, aber es geht alles bis in die Endzeit. Das ist das eigentliche Ziel der Prophetie. Die Endzeit, die Zeit, wenn der Herr Jesus kommt als Richter der Welt. Weiter, Vers 15. Und als er in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Angesicht zur Erde und verstummte. Schön. Der Mensch wird einfach still vor Gottes Wort. Einfach muss man gar nichts mehr sagen. Gott hat gesprochen. Und siehe, einer, den Menschenkindern gleich, berührte meine Lippen. Und ich tat meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen des Gesichtes überfielen mich die Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie mag ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn zu reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist mit mir übrig. Also ein Engel in Menschengestalt stärkt Daniel und gibt ihm Kraft für die Lippen, um wieder zu sprechen. Und das erstaunt, ein Engel gibt Kraft. Aber wir kennen doch das aus Lukas 22. Sogar dort, als der Herr Jesus in Gethsemane, als Mensch, das Lukas-Evangelium betont hat, besonders die Menschheit des Herrn Jesus, dort in schwerem Gebetskampf war, da kam ein Engel und stärkte ihn. Und hier haben wir das auch, ein Engel, der Daniel stärkt. Jetzt Vers 17. Und ja, Vers 17 habe ich gelesen. Vers 18. Da rührte mich wiederum einer an, aussehen wie ein Mensch, und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede dir, sei stark, ja, sei stark. So macht der Engel ihm Mut. Und als er mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt und sprach: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Daniel nennt den Engel mein Herr. Auf Hebräisch Adonai. Das ist nicht Adonai. Ja? Adonai, das ist speziell mein Herr, aber als Titel speziell für Gott. Sage ich in Mehrzahl. Meine Herren. Adonai. Und das ist das in der Bibel die verbreitete Anrede für Gott. Aber hier sagt er Adonai. Das ist das gleiche wie Monsieur. Ja. Monsieur heißt mein Herr. Und auch heute in Israel sagt man nicht Monsieur, man sagt Adonai. Auf der Straße, Adonai, Slicha. Mein Herr, Verzeihung, können Sie mir erklären? Also so spricht er mit dem Engel. Also er verehrt den Engel nicht irgendwie göttlich, sondern sagt ihm Monsieur. Und der Engel sagt ihm, du vielgeliebter Mann. Vers 20, da sprach er: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren und mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Also, der Engel hat zwischen den Kämpfen einen Auftrag, um Daniel die Prophetie zu erfüllen, aus dem Buch, das schon im Himmel ist. Das Buch der Wahrheit. Und das werden wir dann nächstes Mal ab Kapitel 11 sehen. Fantastische Prophetie. Werden über 150 Prophezeiungen erfüllt in der Geschichte finden, nur in den Versen 1 bis 35. Umwerfend. Ein Kritiker des Christentums, Porphyrius, um 300 nach Christus, hat in seinem 11. Buch gegen das Christentum geschrieben, in seinem 12. Buch gegen das Christentum: Daniel 11 kann nicht echte Prophetie sein, ist ja viel zu genau. Okay. Das geht für heidnische Prophetie, ja. Jetzt noch weiter. Und es ist kein einziger, der mir wieder jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Also es ist ein besonders schwerer Kampf da. Und nur Michael, das zeigt uns, das ist einer der stärksten Engel überhaupt. Und von Michael lesen wir in Offenbarung 12, dass er gerade vor Beginn der großen Drangsal wird er einen Kampf aufnehmen gegen Satan im Himmel, der immer noch Zugang hat bis zu dem Zeitpunkt im Himmel als Ankläger. Und die Engel von Satan mit ihm und die Engel von Michael, die ihm unterstellt sind, gegen ihn. Und dann heißt es, dass Michael den Satan besiegt und ihn aus dem Himmel wirft, auf die Erde. Und dann steht in Offenbarung 12, dann wird der Satan so zornig sein, weil er weiß, aus der Bibel, dass er nicht mehr viel Zeit hat, nur noch 3,5 Jahre. Und dann wird er so toben. Und das wird die große Drangsalszeit auslösen. Aber sehen wir, Michael ist ein so starker Engel, dass er sogar den Satan besiegt. Aber jetzt wird klar, der Satan ist nicht ein Antigott. Er ist wirklich ein Engelfürst, der sogar von einem anderen Engelfürst besiegt werden kann. Das ist fantastisch. Michael ist auch nur ein Engel, auch nur ein Geschöpf, aber eben ein besonderer starker Engel. Und das Schöne ist hier, als nur Michael, euer Fürst. Das ist der Engel, der an der Spitze von Israel steht. Wow. Eigentlich der stärkste Engel Gottes und nicht ein Engelfürst, ein Dämon. In Daniel 12, Vers 1 noch zum Schluss, da steht von der großen Drangsal: Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und jener Zeit wird dein Volk errettet werden, an jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Michael, der für dein Volk steht, an der Spitze Israels. Und das können wir wissen, dieser Michael hat auch heute in Bezug auf Israel eine Funktion. Aber das sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt, die da abgehen. Und Gott gibt uns hier so einen kleinen Einblick in diese Sphären. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir beginnen, plötzlich so Märsche um Zürich herum zu machen, um Territorium zu erobern. Das ist alles Unsinn. Das sind falsche Lehren, die heute verbreitet werden. Und die sind überhaupt nicht biblisch. Wir sehen, Gott hat einmal Josua den Auftrag gegeben, Jericho zu umzingeln. Aber nachher ist das nie mehr geschehen. Und der Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen hat er nicht zuerst Philippi umzingelt und dann hat er evangelisiert. Ja, aber das wurde mir gesagt. Ja, du, weißt du, natürlich wird in Tadschikistan wieder eine Erweckung kommen, denn Leute haben Tadschikistan umkreist im Gebetsmarsch. Woher haben die das? Das sind falsche Lehren, aber gewisse Elemente, das lehrt uns das Wort Gottes, dass es diese Engelfürsten gibt und das erklärt uns auch all das Unrecht in der Weltpolitik. Und da wird man vielleicht auch weniger so ein ewiger Ausrufer. Was haben die in Bern wieder gemacht? Ja, die in Bern. Und was ist mit denen da oben? Diese gefallenen Engelfürsten, die in Bern gesteuert haben. Oh, ja, und von uns wird gesagt einfach, wir sollen für die Obrigkeit beten. Vor allen Dingen ermahne ich, dass Gebete, Fürbitten, Flehen und so weiter gemacht werden, sagt Paulus in 1. Timotheus 2, für alle, die in Hoheit sind und eben für die Regierung, dass das Evangelium gefördert werden kann, denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und so sehen wir, dass das Gebet ist eine ganz wichtige Sache für die Obrigkeit. Aber da machen wir nicht irgendwelche Kampfmärsche. Aber wir beten und wir wissen, dass unser Gebet viel bewirkt. Wie Jakobus 5 sagt, das Gebet eines Gerechten, eines Menschen, der dem Herrn Jesus wirklich nachfolgt, vermag viel. Gut, und noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort uns so viel Einblick gibt in Bereiche, die den Menschen sonst verschlossen ist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wissen, du stehst über allem. Und der Ratschluss Gottes steht über allem und wird sich erfüllen. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, zu sehen, in welcher Zeit wir leben, was unser Auftrag ist und dass wir die unwichtigen Dinge lassen und uns wirklich auf das konzentrieren, was du uns groß machen willst durch dein Wort. Und dass wir den Auftrag sehen, wirklich die Letzten noch zu dir zu rufen. Herr Jesus, benutze du uns, an jeden von uns, dass wir dir entschieden, treu, so wie ein Daniel, nachfolgen können, sodass du auch dieses Zeugnis ausstellen kannst, du Vielgeliebter. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den dritten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniels, Kapitel 9, Vers 24 bis Kapitel 10, siebter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.